Ja, wir wollen noch vor der Predigt einmal aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Möglichkeiten, dass wir von unseren Brüdern und Schwestern dieser Welt hören können. Auch für alle technischen Möglichkeiten, dass überhaupt es heute auch möglich ist, dass in diese Länder hineingesehen werden kann und Unrecht und Leid und Verfolgung gesehen werden kann. Dank, dass du es uns aufs Herz gelegt hast und dass du uns jetzt auch hilfst durch dein Wort, dass es vertieft wird und wir einfach selber auch bereit werden, innerlich und äußerlich dir zu folgen und uns mit hineinnehmen zu lassen in deinen Dienst, auch an diesen Geschwistern, die Verfolgung leiden. Hab Dank jetzt für deine Gegenwart und dass du noch Gnade und Konzentration schenkst zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, wie geht es uns nach diesen Berichten aus der Verfolgung? Manche sind vielleicht jetzt betroffen, traurig oder kommen sich hilflos vor. Manche sind vielleicht unangenehm berührt oder machen sich Sorgen. Ja, wie wird es sein? Könnte das auch mal bei uns so sein, wie wir jetzt zum Beispiel aus Vietnam gehört haben? Wäre es nicht besser und einfacher, einfach wegzusehen? Ändern können wir ja doch nicht sehr viel. Und schließlich haben wir alle genug Probleme selber. Ich denke, das sind ganz normale menschliche Reaktionen, dass man das verdrängt, was einem unangenehm erscheint. Wir wissen das auch in unserer Gesellschaft, alles, was mit Tod zusammenhängt, mit Krankheit, all das verdrängt man gerne. Was mit Behinderung zusammenhängt, das tut man, schiebt man in irgendwelche Heime, dass es ja keiner sieht und man nicht so damit in Berührung kommt. Und man flüchtet sich so gern, auch besonders in unserem Deutschland, in die eigenen vier Wände, in eine Filmwelt hinein, wo immer ein Happy End dabei ist. Man lässt sich berieseln mit schönen Liedern und Liebesliedern und wir sehen die Realität nicht mehr. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einem Beruf stehe, wo ich täglich mit der Realität konfrontiert werde, mit Leid und Tod und Krankheit. Denn das ist einfach, das gehört zu unserem Leben dazu und wir können es nicht einfach wegschieben. Wir leben nicht im Paradies, sondern wir leben in einer Welt, wo Satan regiert, wo Ungerechtigkeit, Leid, Hunger und Krankheit und Seuchen und Krieg und Unterdrückung an der Tagesordnung ist. Und in dieser Welt leben auch über 200 Millionen Christen, die verfolgt und diskriminiert werden, einfach weil sie Christen sind. Und darüber können wir und dürfen wir auch die Augen nicht verschließen, denn wir gehören zusammen. Ist uns das eigentlich bewusst, dass wir zusammengehören, dass wir ein Leib Christi sind, nicht verschiedene Leiber? Ich habe schon mal ein Beispiel erzählt, ich möchte es nochmal tun, weil das für mich auch sehr eindrücklich war. Mir ging es mal so, schon einige Jahre her, da sind meine Arbeitsschuhe verschwunden im Krankenhaus. Ich kam zur Arbeit und sie waren nicht mehr da. Gut, ich habe mir wieder welche besorgt. Nach einem halben Jahr etwa war ich in einer Fortbildung. Es war nicht besonders interessant, ich war müde. Und plötzlich sehe ich vor mir einen Pfleger sitzen und schaue auf seine Füße und sehe meine Schuhe. Könnt ihr euch denken, ich war plötzlich wach. Ich konnte ja nicht sagen, es war gerade ein Vortrag, aber ich war hellwach. Meine Schuhe an seinen Füßen, das sind meine Schuhe. Es wäre schön, wenn es uns auch so ginge, wenn wir so ein Erlebnis hätten, vielleicht heute. Meine Geschwister, alles das, was wir jetzt gesehen haben, das gehört zu mir. Das ist ein Teil von mir. So wie es dem Adam im Paradies gegangen ist, als die Eva erschaffen worden ist, sagt er plötzlich, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch. Das ist ja Gebein von meinem Gebein, das gehört ja zu mir. Also der hat auch so ein richtiges Erlebnis gehabt im Paradies, da ist jemand, der gehört zu mir. Und so soll es auch sein mit den Geschwistern in der Verfolgung. Im Hebräer 13 werden wir dazu ermahnt, an sie zu denken. Hebräer 13, Vers 3, gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leibe leben. Nicht einfach so dran denken, mal dafür beten, dann wieder vergessen, sondern denkt an sie, als wärt ihr selber mit dabei. Ich denke, das ist ein anderes dran denken, als einfach mal so ein Stoßgebet. Liebe Schwester, lieber Bruder, ich möchte einfach bitten, dass du dich heute herausnehmen lässt aus dem Alltagstrott und einen Blick schenken lässt nach draußen, wo ein Teil von mir und dir leidet. Und Gottes Wort zeigt uns auch, warum das für uns wichtig ist, hinauszusehen. Ich möchte ein paar Verse lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, ab Vers 12. Dort heißt es, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an dem Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Ich möchte hier vier Dinge aufzeigen, die uns zeigen, warum es für uns wichtig ist, an die Christen in der Verfolgung zu denken und auch Selbstverfolgung zu erdulden. Wir haben hier gelesen, lasst euch nicht befremden, dass so etwas geschieht. Es ist etwas Normales, Verfolgung ist Realität, es ist nichts Seltsames. Jesus sagt zu seinen Jüngern, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und wie ein Schaf hilflos gegenüber dem Wolf ist, das kann man sich gut vorstellen. Und als Jesus von seinen Leiden erzählt und Petrus sagt, das widerfahre dir nur ja nicht, sagt Jesus, hebe dich hinweg, Satan. Er sagt es nicht zu Petrus. Er möchte jetzt nicht Petrus beleidigen, sondern er sieht, da ist jemand am Werk. Das ist nicht von oben, das ist von unten. Wenn Menschen alles ausschalten wollen, was mit Leiden zu tun hat. Auch für Jesus war es Gott gewollt, dass er den Weg ans Kreuz, den Weg des Leidens gegangen ist. Und Christsein ist eben nicht ein Halligalli-Leben, sondern Christsein ist sehr oft Leiden und Verfolgung und mit Schwierigkeiten verbunden. Also Verfolgung ist normal. Und das Zweite, hier ist von einer Feuerprobe die Rede. Und wir sehen in diesem Wort, unser Glaube soll auch bewährt werden im Alltag. Wir brauchen keinen Gewächshausglauben, wo alles eingeht, wenn die Heizung mal ausfällt, wenn das Klima nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Unser Glaube soll durch eine Feuerprobe gehen. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, so heißt es auch im 1. Johannes 5, Vers 4. Und wenn irgendwas unser geregeltes Leben stören will, dann ist es normal, dann ist es unser Bewährungsfeld. Wenn wir im Alltag Schwierigkeiten haben, und unsere Schwierigkeiten sind ja nicht die der Christen der Verfolgung, es sind ja oft Labalien, und wie sehr regen wir uns schon auf für Kleinigkeiten der Familie, in der Arbeit. Wenn das Auto mal kaputt ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, alles beschäftigt uns. Wenn in der Gemeinde vielleicht mal der Lautsprecher nicht so geht oder der Beamer ausfällt oder irgendetwas, es sind doch Labalien. Stellt euch vor, was dort in den Gemeinden oft ist. Da kommt man zum Gottesdienst, da geht die Tür auf, Und von hinten wird vielleicht der Pastor erschossen und die Gemeinde steht vielleicht auf und betet. Es finden Gottesdienste statt, obwohl alle diese Dinge fehlen, obwohl kein Dach über der Gemeinde ist, obwohl keine Liederbücher da sind, obwohl kein Beamer dasteht, obwohl keine Stühle dort stehen und die Leute vielleicht auf einem Stück Holz sitzen oder auf dem Fußboden. Und trotzdem gibt es Gemeinde, weil der Herr immer noch größer ist und weil der Herr sich gerade da offenbart, wo Mangel ist und wo Menschen mit seiner Hilfe rechnen. Und das lasst uns lernen von unseren Geschwistern. Der Herr ist immer noch größer. Ich habe vor ein paar Tagen einen Bericht gehört aus Äthiopien. Vor etwa 80 Jahren gab es dort eine Handvoll Gläubige, die sich durch Missionare bekehrt hatten. Es waren 48 Gläubige. Und zu dieser Zeit kam der Diktator Mussolini nach Äthiopien, hat das Land besetzt und es war für die Missionare nicht mehr möglich, dort zu bleiben. Sie mussten zurück nach Europa und erst nach ein paar Jahren war es möglich, wieder dorthin zu kommen. Und sie haben sich dann gedacht, wird überhaupt noch jemand da sein? Das Erste, was mit den 48 Gläubigen geschah, als die Missionare weg waren, war, dass sie ausgepeitscht wurden. Dass drei von ihnen an dieser Folter gestorben sind. Und als die Missionare nach ein paar Jahren zurückkamen, haben sie eine Vorhut vorausgeschickt, dorthin, wo die Gläubigen mal gewesen sind. Sie sollten mal nachschauen, ob noch jemand da ist. Und als sie zurückkamen, kamen etwa 10.000 Christen mit ihnen. Und die Missionare haben gesehen, ja, der Herr ist immer noch größer. Es war nicht das Ende der Mission, sondern es war erst richtig der Anfang. Und es ist heute die größte Kirche in Äthiopien, ist durch diese verfolgten Geschwister entstanden. Also unser Glaube soll bewährt werden. Und das Dritte, so seltsam es klingt, Verfolgung hat auch etwas mit Freude zu tun. Wir haben gelesen, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Es ist nicht seltsam, dass in der verfolgten Kirche oft mehr Freude da ist als in unserem satten Westen. Freude am Herrn, Freude an der Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben, Freude am Wort Gottes, Freude auf die Herrlichkeit. Und hier steht auch, was der Grund ist. Grund ist der Heilige Geist, Vers 14, der Christen besonders in der Verfolgung stärkt. Wenn wir den Philipperbrief lesen, der auch ein Brief ist an eine Gemeinde in der Verfolgung, dann fällt uns auf, es heißt immer wieder, freut euch. Es ist von Freude die Rede. Und wir haben es auch gestern Abend vielleicht auch gemerkt, wer gestern Abend da war, durch das Zeugnis von dem afrikanischen Bruder Swart Boysen. Es war kein trauriger Mensch. Er ist auch ein fröhlicher Mensch, obwohl er schon viel in der Verfolgung erlebt hat. Und das Vierte, was mir noch wichtig ist, hier aus diesem Text und aus den nachfolgenden Versen, Gott zeigt uns auch, was wir tun sollen in dieser Zeit. Das steht auch in Vers 19, 1. Petrus 4. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Wir sollen uns nicht innerlich zurückziehen, weder in der Verfolgung noch viel weniger wir, die wir noch gar keine Verfolgung leiden. Wir sollen uns selbst Gott anvertrauen, auch für die Zukunft, wie ein Kind dem Vater, dein Wille geschehe. und wir sollen dabei Gutes tun. Und was können wir tun? Wir haben gestern Abend auch schon ein paar Punkte gehört. Wir sollen beten, nicht nur heute, sondern jeden Tag uns Zeit nehmen, auch für unsere Geschwister in der Verfolgung zu beten. Und wenn wir beten, dann brauchen wir natürlich auch Informationen. Das fällt uns nicht irgendwie herunter, irgend so ein Gedanke, für wen wir beten können. Wir müssen auch uns darum kümmern, dass wir Informationen einholen. Gestern Abend wäre für viele eine gute Möglichkeit gewesen. Wenn wir solche Veranstaltungen besuchen, dann zeigen wir, es ist uns wichtig, wie es unseren Geschwistern draußen geht. Wir können ein Gebetsheft abonnieren von Offene Grenzen oder Friedensbote oder anderen Organisationen, die diesen Geschwistern helfen. Es gibt Gebets-CDs von Offene Grenzen. Ich habe ein paar draußen mal hingelegt. Wer will, kann sich gerne mal eine mitnehmen. Die kann man auch abonnieren. Es gibt die Möglichkeit, Gebets-Mails von Offene Grenzen zu bekommen oder vielleicht sogar eine Gebetsgruppe zu gründen oder sich an dieser Gebetsaktion für Nordkorea zu beteiligen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir können diese Christen, von denen wir heute gehört haben, können wir auch ermutigen. Die Christen in den Gefängnissen. Etwa seit einem Jahr steht draußen ein Ordner. Ich weiß nicht, wer ihn schon bewusst gesehen hat. In diesem Ordner, rechts auf der Seite, ist ja die Pinnwand, wo es um verfolgte Geschwister geht. Und diesen Ordner, den hat der Tom mal eingerichtet, da ist eine Liste von lauter Gefangenen. Es sind 28 Seiten. Lauter Gefangene, von denen man die Adresse weiß und von denen man vielen schreiben kann. Neben der Adresse ist ein Stift hingemalt, wo man hinschreiben kann, wo die Adresse bekannt ist. Was für eine Ermutigung ist es für diese Geschwister, einen Brief zu bekommen aus irgendeinem Land, wo jemand vielleicht in Englisch nur ein paar Sätze schreibt, "We pray for you, God bless you." Das kann auch jemand, der nicht Englisch kann. Der kann sich ein paar so Sätze aufschreiben. Und wenn jemand auch den Mund nicht aufbekommen kann für irgendetwas in der Gemeinde, aber einen Brief schreiben kann eigentlich fast jeder. Wir können unsere Unterschrift unter so eine Aktion setzen, wie wir es gerade von der Heike gehört haben. Für Eritrea oder vor kurzem war auch für Usbekistan hier schon eine Unterschriftensammlung. Es hätten noch viel mehr Unterschriften Platz gehabt. Vielleicht auch an die Jugend ein Appell. Letztes Jahr hat die Jugend an Shockwave teilgenommen, dieser Gebetsaktion von Offene Grenzen. Jetzt ist der Tom auf der Bibelschule. Wer ist bereit, diesen Platz einzunehmen und sich unter der Jugend auch für die verfolgten Geschwister einzusetzen, so ein Gebetstreffen vorzubereiten? Ja, und natürlich, wir können geben. Wir werden nachher auch die Körbchen noch rumgehen lassen und heute mal für die Geschwister in der Verfolgung sammeln. Für was haben wir alles Geld übrig? Und wie wenig denken wir da auch oft an unsere Geschwister? Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen unter uns, der hingehen kann. Der vielleicht statt einem Badeurlaub mal ein Land besuchen kann, wo Verfolgung ist und Christen ermutigen kann. Oder als Bibelkurier Bibeln über die Grenzen schmuggeln kann, eine Gebetsreise mitmachen kann. Was für eine Ermutigung für die Geschwister in aller Welt, die Verfolgung leiden, wenn sie sehen, ja, es gibt noch welche, die denken an uns. Es waren einfach nur ein paar Beispiele und ich bin mir sicher, für jeden ist etwas dabei. Und ich wünsche mir einfach, dass es uns ein Anliegen geworden ist oder wieder neu geworden ist, an unsere Geschwister, an unsere Brüder und Schwestern zu denken. Möge Gott uns aufwecken für seinen Dienst, denn jeder wird gebraucht. Und ich schließe noch mit ein paar Bibelversen aus dem Philipperbrief. Ich habe gerade schon gesagt, ein Brief an die Verfolgung. Paulus hat ihn aus dem Gefängnis in Rom geschrieben. Und in diesen Versen sehen wir auch, Philipper 2, ab Vers 19, dass es schon immer die gleichen Probleme gegeben hat. Es fehlt einfach an Mitarbeitern. Es fehlte vor 2000 Jahren, es fehlte vor 1000 Jahren, es fehlte vor 100 Jahren und es fehlt jetzt an Mitarbeitern. Wir haben es gesehen bei der Kalenderaktion. Es ist eine tolle Möglichkeit, in der kommenden Woche sich einzuüben, Menschen anzusprechen. Es wird wahrscheinlich jeder lebend zurückkommen. Ich nehme es an, dass auch niemand geschlagen wird, vielleicht mal ein bisschen dumm angeredet. Das ist eine gute Übung für eine Verfolgungszeit. Es fehlt an Mitarbeitern. Paulus schreibt: Ich hoffe aber in dem Herrn Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Stellt euch vor, Paulus hatte jetzt dort in Rom fast niemand, außer dem Timotheus. Der musste immer alles machen. Denn, sagt Paulus, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wir können uns vorstellen, wie traurig Paulus auch damals war. Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesus ist. Dann spricht er weiter von Timotheus: Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Das war keine schnelle Autofahrt, wo ihn mal geschickt hat. Das war von Rom nach Mazedonien, nach Philippi. Und da gab es auch keine schnellen Boote und Flugzeuge. Timotheus war bereit. Ich bin aber voll Zuversicht dem Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Und dann gab es noch einen. Doch ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinem Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen. Und das wünsche ich mir und uns allen, dass es uns so geht wie Epaphroditus, der Verlangen hatte nach den Geschwistern in Philippi. Obwohl dort Verfolgung war, er wollte unbedingt zurück. Es heißt sogar noch von ihm, er war todkrank. Er war total mitgenommen. Und trotzdem wollte er diese Reise auf sich nehmen, zurück nach Philippi, wo er auch früher gewesen ist, um seine Geschwister zu unterstützen, um Paulus, um ein Bote des Apostel Paulus zu sein. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. Und diese Freude können wir auch unseren Geschwistern in Folgen schenken, dass sie froh werden, entweder durch unseren Anblick oder wenigstens durch einen Brief, durch ein Gebet von uns, dass sie wissen, ja, sie sind nicht allein. Es gibt Geschwister, die an sie denken, die nicht nur das Ihre suchen, sondern das, was Christi Jesu ist. Amen.